gibt es mehrere Zitate.
Dort hat er eins.
Ich habe euch auch nicht genau verstanden und deswegen frage ich. Und dann ist auch zwei Fragen. Eine ist auch an den Demos hier, auch in Zürich. Wir haben sehr oft gerufen und zum Beispiel die Flüchtlinge bleiben und entweder Faschisten oder die Bullen weggehen. Da. Und was meint ihr damit oder dafür? Und das ist eine gute Formulierung für Antirassismus. Und zweite ist von Zürich her auch. Viele Gruppen haben wir gehört, zum Beispiel eine Netzgruppe war hier in Zürich und Kaffeegruppe und noch Telefon und noch auch Asylkomitee. Und die, all diese Sachen, auch noch als Pinkus, ja, sie haben auch gute Sachen gemacht und diese Veranstaltung organisiert. Und, okay, und die sind gut auch für, oder genug für Antirassismus. Und zweitens, was ist in Frankfurt auch, was ist eure Meinung als Antirassismus, oder? Wie können wir auch gegen Rassismus organisieren? Ja? Das ist die Frage.
Wow. Wo ist der Koffer? Wo ist der Koffer? Hast du den Koffer?
Da waren noch mehr, die was sagen wollten.
Ja, aber ich denke, er hat sich auch was vorgenommen.
Also vielleicht mal zwei Sachen aus Frankfurt. Also das eine, es gibt in Frankfurt einen Notruf, ein Infotelefon, was, würde ich mal sagen, starke Ähnlichkeiten hat mit dem, was vorhin vorgestellt wurde. Es hat natürlich seine Berechtigung und seinen Nutzen. Das Problem in Frankfurt ist, dass eigentlich ein Großteil der direkt körperlichen Gewalt gegenüber Migranten und Flüchtlinge von der Exekutive, von der Polizei geschieht. Das heißt also, dass jetzt im Großraum Frankfurt gab es zwar auch Brandanschläge, aber jetzt gemessen auch an anderen Großstädten eher wenig. Oder es ist immer noch ein Ort, der relativ sicher ist für Nichtdeutsche. Nicht so ist es allerdings in dem Innenstadtbereich und in angrenzenden Stadtteilen, wo es eine Verbindung gibt, wie hier auch, was ich so gehört habe, zwischen der sogenannten Drogendiskussion und diesem Asylproblem. Es heißt dann auch immer gleich Drogen- und Ausländerproblem. Da gibt es seit längerer Zeit halt massive tagsüber und nachts auch stattfindende Kontrollen, Razzien, die also wo man dann mitgenommen wird als in erster Linie als Marokkaner in Algerien, weil die identifiziert werden mit einem bestimmten Drogenmarkt, wo man dann auch auf der Wache zusammengeschlagen wird oder wo einfach bestimmte Sachen laufen. Was man als blutigen Rassismus bezeichnen muss auch schon. Genauso gibt es einen Alltag, der jetzt wenig spektakulär ist, dass in bestimmten Mietshäusern, wo Migrantinnen unterrepräsentiert sind, dass sie da irgendwie Druck kriegen durch die Mietergemeinschaft oder so. Solche Sachen fällt dem Notruf im Infotelefon schwer aufzugreifen, weil es nicht kein Ort hat, wo es ansprechbar ist, weil es sozusagen nur eine Telefonnummer ist. Und irgendwie bleibt der Ort im Dunkeln. Und weil diese Kontrollen oder diese Präsenz der Bullen in der Innenstadt nicht über Notruf gerecht, dass mit denen nicht über Notruf gerecht werden kann, weil es Alltag ist. Also es geht einfach darum, da sich zu organisieren, wie man diese Kontrollen stört. Und die werden in einer Massivität durchgeführt. Da ist mit einer punktuellen Mobilisierung nichts zu machen. Und das wurde zum Teil jetzt auch probiert, also sich diesen Sachen zu stellen oder diese Kontrollen sozusagen zu begleiten und sie zu irritieren, zu stören und gleichzeitig auch eine Öffentlichkeit zu machen, wobei das natürlich auch eine Fragwürdigkeit ist, weil in der Öffentlichkeit findet es ja statt und es findet ja auch oft mit der Unterstützung der Bürger im Hintergrund findet es statt. Also es geht dann eigentlich eher darum, diese Bürger, die das zum Teil mit Beifall versehen, mit zu konfrontieren. Aber das ist was nur sehr schleppend in Gang kommt und worüber man dann auch spekulieren kann, wieso es so viel schwerer ist, alltäglichen Beispielen für alltäglichen Rassismus zu konfrontieren und so viel leichter ist, diesem einen Ereignis, diesem Ereignis Brandanschlag, sage ich mal, was dann nach einem Alarm über Telefonkette sozusagen alle erreicht, wieso es dann so viel leichter ist, da dann präsent zu sein. Aber das also nur mal als Ausschnitt, diese beiden Sachen, die gibt es. Oder ich bin der Meinung, es wäre wesentlich wichtiger, diese alltäglichen Kontrollen in irgendeiner Form zu stören und das zu organisieren. Also die für die Praxis oder für die Realität in der Stadt, für die soziale Realität in der Stadt, fände ich es zum jetzigen Zeitpunkt sehr wichtig. Also genau, weil das ist auch ein Bereich, wo Rassismus sozusagen völlig krass legitimiert wird, also in der Verbindung mit der Drogendiskussion. Das geht in der sonst recht liberalen Frankfurter Rundschau, wo Ralf Giordano oder sonstige Leute auch mal einen Kasten kriegen, da wird in der Lokalberichterstattung eine dermaßen Hetze über Algerier und Marokkaner abgezogen, das ist schon extrem. Also ich habe da auch eine dabei, ich könnte auch gerne noch ein bisschen Zeitung lesen gleich. Das unterscheidet sich, sage ich mal, an bestimmten Tagen nicht vom Republikaner-Flugblatt.
Der andere Punkt ist, also ich denke, wir das sieht in Frankfurt oder ich glaube, also zumindest von dem, was wir auch wissen in der BRD, nicht viel anders aus als bei euch. Also das Problem, also so bei spektakulären Vorgehen, was wir immer mit dem blutigen Rassismus verbinden, wo es immer dann um Glatzen, um Skinheads, um Faschisten geht, ja, um Brandanschläge, dass da noch eine Mobilisierung möglich ist, wobei die sich auch nach 1-2 Jahren unheimlich verheizt, unheimlich verschleißt. Also was wir in verschiedenen Städten auch mitkriegen, dass es also so nach 1-2 Jahren dieses Reagieren einfach irgendwann mal sich totläuft, irgendwann mal einfach ausbrennt. Und das andere, dieses theoretische Wissen um institutionellen Rassismus, also der ohne Baseballschläger, ohne Springerstiefel, ja, ohne Glatzen irgendwie vollzogen wird, umso effektiver, umso massenwirksamer vollzogen wird, also wie zum Beispiel die Abschaffung des Asylrechts. Das ist zwar im Kopf theoretisch vielleicht also noch rüberzubringen ist, aber in der Praxis also sich kaum niederschlägt. Ja. Es ist sehr schwer, also um nochmal an dem Punkt aufzugreifen, also sowas, wo wir versuchen, also an dem Tag der Verabschiedung bzw. der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl in Bonn eine Blockade zu organisieren. Es ist sehr schwer, also allein dahin zu mobilisieren, weil es ist ein unspektakulärer Akt, da sitzen Leute, anständige, biedere Leute mit Schlips und Kragen, die keinen Baseballschläger in der Hand haben, keine Springerstiefel tragen, keine Glatzen haben mehr, sitzen da und heben eben zu 2/3 die Hand. Das ist so, ja, was kann da schlimm dran sein, ja? Also klar, und zweitens ist es ja eh schon gelaufen, ja? Und da, also da zu sagen, also dieser institutionelle Rassismus, der gerade in Deutschland, also so durch seine Lautlosigkeit und Reibungslosigkeit, auch also in der überwiegenden Zustimmung derer, die das dulden, praktiziert wird, da dagegen eine kontinuierliche antirassistische oder antikapitalistische Praxis zu entwickeln, ist verdammt schwer. Ja. Und es steht im Verhältnis zu dem spektakulären Reagieren auf Situationen, Angriffe auf Migrantinnen oder Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, steht es absolut in der Minderheit und ist ganz schwer inhaltlich wie praktisch umzusetzen.
Ihr habt die Frage nicht beantwortet. Ihr habt ja gesagt, wir wissen nicht die Frage, also woher kommt dieser Rassismus, also Ursachen und so weiter. Aber wenn ich mal frage, wem nützt der Rassismus, könnt ihr mal beantworten. Oder nützt dieser Rassismus zum Beispiel der Arbeiterklasse in Deutschland, die dadurch eben ihren Wohlstand in Anführungszeichen verteidigen können, gegenüber also mit Festung Europa? Oder nützt dieser Rassismus kleine Arbeitgeber, eben dem polnischen Flüchtlinge 5 Mark Stundenlohn arbeiten lassen? Und also wem nützt eigentlich dieser Rassismus?
Ich finde es schwierig, deine Frage zu beantworten, aber das liegt auch daran, Ich glaube nicht an den Rassismus. Also so wie was wir uns in den letzten Jahren versucht haben, klarzumachen, reden wir eigentlich über sehr, sehr verschiedene Dinge. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. In Rostock kulminierte sozusagen die Hetze an den Sinti und Roma, die dann ja auch nur noch Zigeuner heißen, auf der Wiese vor irgendeinem öffentlichen Gebäude. Nun ist die Verfolgung dieser Sinti und Roma meines Erachtens irgendwie ökonomisch nicht weiter begründbar. Also weder, dass es eine Bedeutung hat für die industrielle Struktur dieser Stadt, dass da irgendwie ein Druck auf dem Arbeitsmarkt wäre, noch glaube ich daran, dass das im Zusammenhang mit dem Trikont, der zunehmend verarmt, eine große Bedeutung hat. Es gibt eine Verfolgungsgeschichte, es gibt allerdings eine Verfolgungsgeschichte. Es gibt eine Verfolgungsgeschichte, insbesondere in Deutschland, die reicht zurück, nicht nur bis zur Ära der Nationalsozialisten, wo es eine Vernichtungsgeschichte ist, sondern sie reicht noch weiter zurück. Und es greift auch ein bisschen diese Frage auf, die du vorhin gestellt hast, mit dem Nationalcharakter. Ich denke, man kann sicherlich nicht von sowas reden, weil das wäre selbst eine rassistische Kategorie. Man muss sich umgekehrt natürlich fragen, hat eine Verfolgungsgeschichte sozusagen nicht eine bestimmte historische Wirkmacht? Das heißt, du lebst rein, du wirst sozialisiert in eine Gesellschaft, für die es einfach eine bestimmte Stereotype gibt, mit denen sie lebt. Und also das Zigeunerschnitzel, das kennen alle. Und diese Auswirkungen, die sich sozusagen, die sich nicht allein speisen darüber, dass irgendjemand eine bestimmte Gruppe sozusagen ökonomisch ausbeutet, sondern dass eine Freistellung ist, dass tendenziell, wenn jemand verfolgt wird, dass es Sinti und Roma sein können. Also diese Geschichte wirkt vorökonomisch, meiner Meinung nach. Und deswegen hat es an dem Punkt nicht so eine Bedeutung. Es mag in anderen Bereichen, wo rassistisch Agierende auftreten, mag es eine größere Bedeutung haben, wie Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt geworfen werden. Also deswegen sage ich, es gibt für mich sehr unterschiedliche Verfolgungsgeschichten und es gibt sehr unterschiedliche Rassismen.
Aber das heißt, nützt allen, oder was?
Wie bitte?
Also dieser Rassismus nützt allen. Also alle, also Arbeiter haben davon irgendwas, damit sie ihren Wohlstand verteidigen können, oder? Mit dem Festung Europa. Kleine Arbeitgeber haben auch davon, damit sie eben Flüchtlinge 5 Mark pro Stunde arbeiten lassen können. Und eben die anderen Kleinbürgerlichen haben auch irgendwie davon irgendetwas. Also das heißt, Rassismus nützt allen, oder wie?
In der völkischen, das haben wir versucht vorhin zu erklären, also es gibt sozusagen, also nochmal in der Unterscheidung zu Rassismen, die es in Europa überall gibt, zur Rechtfertigung eben von Wohlstand, zur Rechtfertigung imperialer Verhältnisse.
Nein, also es geht nicht gibt, nee. Rechtfertigung von Rassismus, also woher es kommt, das geht nicht darum, also wem nützt es konkret?
Ja.
Also konkret nützt es eben die Arbeiterschaft, konkret nützt es diese kleinbürgerlichen Kreise, konkret nützt es, was weiß ich, welche Kreise ist immer. Aber dieser Rassismus, wenn es entsteht, nützt ja irgendeine Institution, irgendeine gesellschaftliche Schichten, ich weiß es nicht. Ich sage, wem nützt es ganz klar, das nützt nur Großkapital, also das ist für mich ganz offensichtlich als Gewerkschafter. Und aber ihr sagt, wenn ich mal euch höre, dann denke ich, also gut, der Rassismus nützt ja eben die Arbeiterklasse, Rassismus nützt ja eben diese kleinen Arbeitgeber, Rassismus nützt ja diese kleinen bürgerlichen Kreise und so weiter. Ich glaube, also so kann man also nicht diskutieren, weil also Mannheim kenne ich nicht so gut, aber ich habe Bekannte dort, diese Schönau kenne ich auch. Und dort wohnen auch Arbeiter, sogenannte, aber es sind Ausländer, diese Arbeiter. Und die Deutschen, die dort wohnen, oder, sind ja nicht Arbeiter, sind Angestellte von Mercedes-Benz. Es sind auch Informatiker dort und was weiß ich. Also es sind nicht deutsche Arbeiter, die in Schönau wohnen. Also ihr habt irgendwie eine Fiktion, also ich weiß es nicht. Aber es sind nicht Arbeiter, wo eben gegen diese, nicht deutsche Arbeiter gegen diese Asylheim irgendwie
gestürmt haben oder verkreist haben, sind die kleinbürgerlichen Kreise von Deutschen, oder? Aber nicht deutsche Arbeiter. Da gibt es in Mercedes keine deutsche Arbeiter.
Also
den kenne ich.
Muss ich dir widersprechen. Also wir waren sowohl mehrmals also in Mannheim-Schönau als auch, also wissen wir relativ gut von Leuten in Hoyerswerda, was ein Plattenbau ist, also wo nicht die Mittelschicht wohnt, sondern wo eher in der Ex-DDR die Unterklasse gewohnt hat. Also dass es kein Problem war, der kleinbürgerliche Verfehlung, ja, sondern dass es durchaus Ausdruck war, also von direkter proletarischer Gewalt. Und dass es kein Problem war, also sowohl in Mannheim-Schönau als auch in Hoyerswerda, dass Arbeiter, Arbeiterinnen mit kleinbürgerlichen Angestellten zusammen, vielleicht sogar mit ihrem Chef an anderen Orten, gemeinsam gegen Flüchtlingslager vorzugehen. Der Nutzen, nur nochmal, weil du uns gefragt hast, also worin besteht jetzt der Nutzen? Ich denke, es geht nicht darum, irgendwie, ob du den Nutzen einzig und allein ökonomisch bestimmst. Ja? Ich frage mich natürlich auch, also wenn ein deutscher Arbeiter, ja, oder Arbeiterin ein Flüchtlingslager, Flüchtlingsheim belagert und Zigeuner raus oder Deutschland den Deutschen, ja, oder Zugabe brüllen zu Hunderten, Zugabe brüllen, als in Rostock das Flüchtlingsheim brennt, wo eine Mehrheit Zigeuner untergebracht waren, ja. Also woher die ihren ökonomischen Nutzen ziehen. Ich kann nur die Bilder nehmen, ja, und kann sagen, also die Leute waren begeistert. Und wenn es nur der psychische Nutzen war, das Gefühl, du bist was Besseres, weil du nämlich ansonsten an der Arbeit der letzte Arschloch bist, ja, weil du dort nie dein Maul aufmachst, ja, weil du dort kuscht, ja, weil du die DDR, weil du den Kapitalismus gewählt hast, ja, die Wiedervereinigung, enttäuscht bist, ja, dass der Kapitalismus bei dir jetzt auch nicht an der Tür klopft, ja, und der Mercedes nicht vor der Tür steht, aber die Türken in West-Berlin einen Mercedes fahren, ja, dann sind das Sachen für mich, wo ich nicht entscheiden will, welchen ökonomischen Nutzen sie haben. Ich kann sie nur ernst nehmen und kann sagen, also mit der Begeisterung, also mit der sie Flüchtlingsheime angreifen, ja, da muss was passieren, was ihnen nutzt, ob das ökonomisch ist oder psychisch oder sozial, ja, oder einfach Irrsinn, ist mir egal, ich nehme die Leute ernst und konfrontiere sie und sag auch konsequent, ich greife sie genauso an, ob es Arbeiter sind, ja, oder Angestellte oder Kleinbürgerliche oder Chefs, sie sind in dem Moment für Flüchtlinge unterschiedslos gleich Angreifer.
Also, ich möchte jetzt zu euch kommen, also zu uns. Vorhin ein paar Gruppen von schweizerischen Freunden haben so versucht zu sagen, sie haben versucht über ihren eigenen Rassismus zu etwas sagen. Ich möchte auch von euch wissen, ihr habt jetzt über Rassismus geredet, über Ausländer und alles, oder? Und im Moment in Deutschland oder in letzter Zeit in Deutschland, es hat viele Anschläge gegeben gegen Ausländer oder sogenannte Flüchtlinge und Emigranten. Ich möchte gerne wissen, die antirassistischen Gruppen oder antifaschistischen Gruppen in Deutschland, Wie ist Ihre Beziehung zu Ausländern über dieses Thema, vor allem dieses Thema Rassismus? Arbeitet ihr mit Ausländern zusammen oder arbeitet ihr so als Deutsche gegen Rassismus? Das möchte ich gern wissen. Und ich möchte noch sagen, zum Beispiel in Zürich, es gibt auch antirassistische Gruppe, aber es klappt nicht irgendwie, schweizerische Leute und ausländische Leute zusammenzukommen und arbeiten. Wir haben so versucht, zusammenzukommen, zu arbeiten, aber es hat nicht geklappt. Und wie ist bei euch? Das möchte ich gern wissen. Oder ich möchte auch gern wissen, seid ihr von einer Gruppe, antirassistischer Gruppe? Wenn schon, warum dann gibt es keine Ausländer mitgekommen, mit euch zusammen? Das ist meine Frage.
Also was ich vorhin so gehört habe, würde ich mal sagen, im Großen und Ganzen ist es nicht viel anders bei uns. Es gibt in Frankfurt eine Gruppe, die direkt mit Flüchtlingen zusammenarbeitet, also die sich auch Flüchtlingsgruppe nennt. Es ist auch die Gruppe, die was ich vorhin genannt habe, diese Initiativen in der Innenstadt, wo es um die Präsenz der Bullen ging, wo sie diese Spaziergänge oder diese Interventionen organisiert haben. Und bei diesen Aktionen gibt es zumindest eine Zusammenarbeit zwischen Migrantinnen und Deutschen. Bei dem Antirassismus-Plenum, bei dem wir mitarbeiten, gab es anfänglich eine Minderheit, aber es gab Migrantinnen, die im Laufe der, sagen wir mal, anderthalb Jahre bis auf einen rausgegangen sind. Das lag zum großen Teil an Auseinandersetzungen, die für sie unbefriedigend verlaufen sind. Also natürlich auch über Rassismus. Die Tendenz, würde ich sagen, ist im Moment eher, dass es erstmals auch irgendwie persönliche Bezüge gibt, dass es dass sich Zusammenhänge entwickeln, wo tatsächlich Migrantinnen und Einheimische irgendwie auch mal was zusammen machen. Aber das ist, also ich würde es auf gar keinen Fall überbewerten, es ist eher noch selten. Mir geht es so, dass ich der Meinung bin, eine Flüchtlingsarbeit ohne Flüchtlinge funktioniert nicht, beziehungsweise funktioniert wahrscheinlich schon, aber ich finde es falsch oder ich finde es politisch völlig falsch. Bei einer antirassistischen Arbeit geht es mir da manchmal anders, weil ich das Gefühl habe, mal platt gesagt, für die Täter sind wir zuständig. Also es gibt eine bestimmte rassistische Mobilisierung in diesem Land, es gibt einen rassistischen Konsens, also in diesem Land und in dem Land, wo ich herkomme, auch. Und ich würde sagen, in allererster Linie geht es Leute an, die dort leben, sich da einzumischen und da was dagegen zu machen. Es ist selbstverständlich richtig, dass man das zusammen machen kann mit Migrantinnen, aber ich finde es nicht so zwingend, wie ich es an dem Punkt der Flüchtlingsarbeit finde, wo man direkt um die Belange oder mit Flüchtlingen für die Belange von Flüchtlingen kämpft. Also ich würde diese Trennung machen oder akzeptieren. Aber was sozusagen als Tendenz manchmal formuliert wird, dass die Szene sozusagen vornehmlich weiß und deutsch ist, so wie sie auch irgendwie vornehmlich immer noch männerdominiert ist, das tut sich höchstens sehr an einigen Rändern aufweichen. Also das ist nicht wirklich gebrochen. Und was jetzt uns angeht, die wir jetzt Veranstaltungen hier machen, beziehungsweise irgendwie jetzt Teilveranstaltungen hintereinander, den Zusammenhängen, aus denen wir kommen, die jetzt zurückreichen aus Mitte der 80er, haben Migrantinnen nicht mitgearbeitet. Insofern ist die Entscheidung, wer jetzt fährt, war keine Frage, ob Migrantinnen mitfahren oder nicht.
Du hattest noch eine Wortmeldung.
Ja, also ich habe zwei Sachen. Zuerst mal eine Feststellung und dann auch eine Frage. Die Feststellung, es wurde ein paar Mal gefragt, woher kommt Rassismus, und ihr habt teilweise darauf hingewiesen, dass Rassismus eine Geschichte hat. Ich denke, diese Geschichte darf man nicht unterschätzen, die ist sehr, sehr alt. Sowohl was den Rassismus betrifft, gegenüber Menschen, die in unseren Gesellschaften seit Jahrhunderten leben,
sind die Roma, die Jenischen bei uns und natürlich auch die Juden. Der andere Teil des Rassismus ist meiner Meinung nach untrennbar mit den Jahrhunderten kolonialer Vergangenheit verbunden. In diesen Jahrhunderten ist bei uns und in den Gesellschaften im Trikont das Selbstverständnis eingehämmert worden, dass weiße Menschen mehr Rechte haben, weiße Männer im Besonderen. Die sind der Maßstab der Dinge. Und ich denke, davon müssen wir auch ausgehen, wenn wir uns die Frage stellen, wieso ist es denn nicht ebenso selbstverständlich, dass zum Beispiel ein Farbiger in unserer Gesellschaft mehr hat? Wieso ist es so klar, in Anführungszeichen, für viele leider nicht in Anführungszeichen, dass sich dann die Einheimischen, die nationalen Interessen bemerkbar machen? Also da, denke ich, müssen wir uns intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen. Ich denke, es gibt auch da schon seit längerem und immer wieder Material. Ein Hinweis nur, der alte Franz Fanon, der Revolutionär und Psychiater, hat diese Sachen sehr sorgfältig analysiert. Seine Werke sind in den 50er Jahren erschienen und wir haben die wie vergessen. Ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt, dass er eben nicht aus unserem Kontinent stammt, sondern aus Nordafrika. Die Frage, nun, ihr habt am Anfang von den Lichterketten gesprochen und ich möchte eigentlich noch einmal darauf zurückkommen. Und zwar, weil ich denke, dass der Rassismus eigentlich unser Problem ist. Wir machen die Probleme. Wenn jetzt Leute zu Hunderttausenden auf die Straße gehen, dann teile ich eure Analyse über die Manipulation, die damit geschieht. Aber mich interessieren die Leute als Individuen, die auf die Straße gehen, um etwas aus ihrem subjektiven Selbstverständnis, und das würde ich den meisten zugestehen, gegen Rassismus zu tun. Und da ist mir eigentlich die Analyse zu dünn und die Hilflosigkeit zu groß. Wie kommen wir an diese Leute heran, die eben in bestimmten Konstellationen aus ihrer subjektiven Sicht heraus massenweise gegen Rassismus etwas tun wollen? Da, Entschuldigung, da habe ich den Eindruck, da landen wir mit unseren Analysen eben nicht oder zumindest nur sehr wenig.
Also ich befürchte und ich wünsche mir es ja auch nicht, dass unsere Analyse eintritt. Und ich glaube, ich will dir gar nicht mehr Argumente liefern. Oder ich denke, es ist in einem längeren Versuch, also wo jetzt nur ein Teil vorgelesen wurde, der Versuch, die letzten zwei Jahre zu beschreiben, wo die Lichterketten ein Ausschnitt sind. Und bezeichnenderweise, das haben wir ja versucht zu erklären, an einem bestimmten Ereignis sich entzündet haben und nicht an Hoyerswerda, nicht an Rostock und nicht an Mannheim-Schönau, sondern anderthalb Jahre später, als der Asylkompromiss, also die, sozusagen die parlamentarische, legalistische Lösung, in die Nähe gerückt ist. Aber ich will das andersrum erklären. Es gibt Bemühungen genau aus dem Kreis derer, die diese Lichterketten mit organisiert haben. Und ich würde auch keinen Versuch wagen, die individuellen Motive zu denunzieren oder zu sagen, also die haben alle irgendwie nur entschuldigenden Charakter. Also es gibt Bemühungen von den Initiatoren dieser Lichterketten, Grundrechtsgruppen, christliche, humanistische Organisationen, auch nach Bonn zu mobilisieren, also gegen die Abschaffung des Asylrechts. Und ich denke, also wenn die große Mehrheit der Millionen, die an den Lichterketten beteiligt waren, in irgendeiner Art und Weise antirassistisch sind oder gegen Rassismus etwas haben, denke ich mir, dass es sehr naheliegend ist, die Abschaffung des, des Grundrechts auf Asyl nicht schweigend hinzunehmen. Also für, für ein Lichtchen müsste es eigentlich reichen. Ich sag dir nur, es wird an dem Tag der Abstimmung werden keine Millionen von diesen Lichterketten und von Kiel bis München waren es mehrere Millionen. Es werden keine 100.000 aus den Lichterketten, es werden keine 10.000 aus den Lichterketten dabei sein. Und ich denke, dass die Praxis an dem Punkt zum Beispiel, also die, unsere theoretische Einschätzung leider bestätigen wird, ja, dass die Abschaffung des Asylrechts oder dass die Lichterketten nicht ein erster Schritt waren, sondern der letzte Schritt. Also der gemacht wird, um dem anständigen Deutschland ein schönes Gesicht aufzusetzen. Ja. Und ich würde mir wünschen, wenn in Bonn tatsächlich aus dem Spektrum der Lichterketten 10.000, 100.000 kommen, um sich an der Blockade oder an sonstigen Aktionen, also gegen die Abstimmung beteiligen würden. Ich befürchte nur, dass das nicht der Fall sein wird.
Ach, das befürchte ich auch, aber ich denke, da machen auch wir etwas falsch. Das meine ich.
Also ich würde das auch unterstützen, also weil ich finde, also zum Teil ist schon, also wie hier so die Rassismen definiert und so, was der Ist-Zustand ist. Und ich habe mich aber auch gefragt, also auf was setzt ihr denn eine Hoffnung oder wie könnt ihr, in welche Richtung gehen eure Vorstellungen, also jetzt über unsere Kreise hinaus, andere Menschen, andere Gruppierungen etc. anzusprechen. Und ich denke auch nicht, dass dann das so, dass momentan das nicht möglich ist, jetzt was ihr mit dem Bundestag meint, also das denke ich, das ist auch ein Ausdruck von der Schwäche der Linken in diesem Sinn, auch der radikalen Linken. Und ich denke aber trotzdem, ja, dass es daran liegt, auch was für alternative Möglichkeiten vorhanden sind, die tatsächlich, die tatsächlich was ausrichten, um diesen gesellschaftlichen Zuständen etwas entgegenzusetzen. Also von daher. Ja, für mich hat die teilweise ein zu fatalistisches Bild geschoben. Und, also ich finde auch, dass wir. Ja, es gibt wie eine schweigende Mehrheit auch, oder? Also du wie sagen kannst, das ist zum Teil noch unbestimmt, dass in welche Richtung das geht. Also teilweise finde ich, hat es erschreckende Ausmaße, was die Leute eigentlich so drauf haben. Aber ich finde. Trotzdem, es ist so ambivalent, oder? Und ich glaube, genau in dieser Ambivalenz liegt jetzt für uns als Kräfte, die schon länger jetzt auch auf diesem Gebiet aktiv sind, finde ich, sollten wir nach Möglichkeiten suchen, auch wirklich eine kontinuierliche Praxis zu entwickeln. Und ich denke, ein Teil ist Bewusstseinsarbeit und ein Teil ist an den realen Machtverhältnissen. Ja, auch Veränderungen zu bringen, also ganz substanziell, oder? Und ja, das finde ich ein wenig, ist zum Teil bei euch ein wenig zu kurz gekommen, also darum sage ich auch ein wenig ein fatalistisches Bild. Also, ich will aber nichts beschönigen, aber ich denke, auch die Masse oder die Leute, die ihr so absprecht, dass sie, ja, ich denke, es gibt Möglichkeiten darin, mit wem denn sonst, also. Und die Frage, auf eine weite Perspektive hin sage ich das. Aber die müssen wir aufbauen.
Sagen wir mal so, also wenn man nicht beschönigend sein will, das heißt also, dass man konsequent das, was man glaubt zu sehen, dann auch beschreibt. Dann muss man zu dem Schluss kommen, das bleiben wir mal bei der Lichterkette, die erste größere Massenmanifestation gegen das, was die letzten Jahre war, zum Zeitpunkt stattfand, als signalisiert wurde, dass das Asylrecht abgeschafft wird. Und dass es genauso danach stattfand, nachdem durch alle Parteien und durch die Medien ein Brandanschlag, nämlich der in Mölln, sozusagen in schärferer Art und Weise verurteilt wurde als je zuvor und gleichzeitig signalisiert wurde, so kann es nicht weitergehen, jetzt werden irgendwelche Organisationen, faschistische Organisationen verboten. Also das ist erstmal das, was tatsächlich stattgefunden hat. Es gab vor sehr, sehr viele Orte, sie wurden vorhin genannt, es gab sehr, sehr viele Zeitpunkte, wo dieser Titel des Rundschau-Kommentators von nach Mölln, das Maß ist voll, wo man das hätte schreiben können. Das Maß war lange vorher voll. Und das heißt, die Analyse, die wir gegenüber dieser Lichterkette formulieren, speist sich aus dem erstmal, was wir vorfinden. Gut, das, was du sagst, mit wem kann man dann überhaupt in irgendwie eine Politik, die sich im weitesten Sinne nur antirassistisch nennen darf, wie soll die dann überhaupt vonstatten gehen? Das ist allerdings die Frage, die wir uns auch stellen. Aber dass das erstmal keine Massenbasis geben wird, weder für Versuche, den Bundestag zu blockieren, noch für Versuche, in der Stadt das alltägliche Treiben gegenüber Migrantinnen irgendwie zu unterbinden, noch gegen das neu einzurichtende Sammellager direkt am Rhein-Main-Flughafen, also was ja sozusagen der bauliche Ausdruck sein wird von dem neuen Asylgesetz, nämlich das Landen der Flugzeuge, die Überführung in das Sammellager, die Verschubung an ins nächste Flugzeug, was dann wieder über die Startbahn gen Himmel aufsteigt, also wo sozusagen die Flüchtlinge überhaupt nicht mehr in die Gesellschaft reinkommen, sondern auf diesem Flughafenkomplex bleiben. Da gibt es auch eine Initiative und natürlich treffen sich da 8 bis 10 Leute. Also es ist tatsächlich äußerst wenig Leute, die sich diese Gedanken machen. Das mag fatalistisch klingen, aber es ist erstmal eine Zustandsbeschreibung. Und also diesen Reflex, weil mir das nicht aushält, dann doch zu sagen, naja, vielleicht ist es ja alles anders, vielleicht lässt sich ja aus den Lichterketten, Kerzenträgern dann doch irgendwie was rekrutieren, das ist dann erstmal nur eine Hoffnung. Aber ich finde es falsch, auf dem Rückweg sozusagen die eigene Analyse dann wieder einzuebnen, weil man eine bestimmte Realität so kaum aushaltbar findet, also die ich persönlich auch schwer auszuhalten finde.
Also ist da noch eine Wortmeldung und ich würde vorschlagen, dass wir danach, wenn es keine dringenden Einwände oder Fragen noch gibt, vielleicht langsam abbrechen würden.
Also, ich möchte noch etwas zur Frage irgendwie sagen, die auch Mehmet irgendwie angetönt hat, mit der Frage der Arbeiterklasse und wie weit sie da involviert ist. Also meiner Ansicht nach gibt es keine isolierte antirassistische Kampagne, die eine Chance auf Erfolg hat. Und da teile ich irgendwie eigentlich, wenn auch aus verschiedenen Ausgangspunkt her, die Analyse, die er gebracht hat. Ich glaube aber auch, dass die Frage irgendwie viel zu kurz gestellt worden ist, nachdem, ob es sich jetzt um Angestellte des Mercedes-Benz-Werk handelt oder um wirkliche Arbeiter. Ich glaube, was man doch einfach jetzt mal zur Kenntnis nehmen muss, dass wir uns hier in sehr hochregulierten Gesellschaften befinden, wo die Rolle des Staates eigentlich sehr stark ist in Bezug auf die Verteilungsmechanismen, die in dieser Gesellschaft stattfinden. Und ich kupfe jetzt mit dem eigentlich was ab, was ich aus einem Referat von Reh Strehle gelernt habe. Nämlich dem der Tatsache, die mir sehr plausibel erscheint, dass in einer Situation, in der dieser Umverteilungsmechanismus des Staates immer weniger greift, also das sogenannte soziale Dach immer kleiner wird, Zugangsberechtigung zu sozialen Leistungen immer mehr beschränkt werden, natürlich auch ein immer größerer Teil der Bevölkerung es ein Interesse hat, einen anderen Teil der Bevölkerung auszugrenzen, neue Kriterien zu finden oder zu erfinden, um den Zugang zu sozialem Kapital zu kontrollieren. Und ein Kriterium, das sich ja wirklich anbietet, ist der Unterschied ethnischer Herkunft. Für mich hat sich daraus der Schluss für eine antirassistische Arbeit ergeben, dass die immer gekoppelt sein muss mit der sozialen Frage. Das heißt zum Beispiel jetzt konkret für die Schweiz, dass ein Referendum gegen die Schlechterstellung der Arbeitslosen immer ein Teil auch ist antirassistischer Arbeit. Dass eine Schlechterstellung in Bezug auf die Rentensituation immer auch ein Teil antirassistischer Arbeit ist. Und das losgelöst, Also eine Arbeit, die immer irgendwie versucht, auf Verständnis der Leute zu pochen, notwendigerweise zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, ich denke, wir belohnen das auch jetzt als Schlusswort. Es sieht nicht so aus, dass es jetzt noch einen Tour gibt auf das Votum. Es wird stark gelassen. Ich mit dem Sinn langsam aber sicher die Live-Übertragung beschliessen. Ich würde mich bedanken bei den Leuten von der Technik, bei Juan und bei der Silvia, die aufgebaut haben und da jetzt die Live-Übertragung gefahren haben. Ich bedanke mich auch sehr herzlich beim Patrick, der die ganze Zeit über im Studio war, Platten aufgelegt hat. Und ja, ich hoffe, es gibt noch weitere sinnige Diskussionen. Die Sendung wird im Übrigen, wenn alles klappt, mit dem Zusammenschneiden am nächsten Donnerstag wiederholt. Am Donnerstag am Morgen um 10:30 Uhr. Das war es also von dieser Live-Übertragung aus dem Puppentheater beim Stadelhofenplatz. Zurück ins Studio an die Militärstrasse. Ciao zusammen.
Sonst fange ich das endlose Band von vor an. Sonst fange ich das endlose Band von vor an. Ich wiederhole 80-14403-9. Ich wiederhole 80-14403-9.
So hast du es. Und hier im Lora geht es bald weiter mit der Mitternachtsinfo. Vorher gehört ihr aber noch ein letztes Lied, Take Warning von der Operation Ivy.